Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
So, Stefan Vater, herzlich willkommen nochmal ganz herzlich in unsere Gemeinde. Wir wollten als Kirche für Siegen die Gelegenheit nutzen, dass wir einfach, bevor du startest mit Predigt und uns hineinnimmst in Gottes Wort, dass wir dich besser kennenlernen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Es hat sich gezeigt und bestätigt in der Gemeinde heute Morgen, dass viele kennen dich schon. Und deswegen fange ich an mit drei kurzen Fragen und bitte ich dich, dass du die Fragen auch beantwortest. genau. Ich gebe dir erstmal die Gelegenheit, dass du mit Gemeinde einfach mal eine Hallo sagst.
Hallo, also was mich wirklich reizen würde, deine Fragen jetzt nicht zu beantworten und zu schauen, was du dann machst, das würde mich echt mal interessieren.
Dann wird zur nächsten Frage.
Ich habe Politiker interviewt und ich weiß noch, den Theo Weigel habe ich mal interviewt, den konntest du fragen, was du wolltest, der hat immer sein Ding rausgehauen, egal was du gefragt hast. Also ich freue mich sehr hier zu sein, ich finde es total klasse, euch mal wieder mitzubekommen, das ist sehr, sehr schön. Ich war ja, glaube ich, das erste Mal bei euch vor 7, 8 Jahren, kann das sein, Henna? Also irgendwie so roundabout und die letzten Jahre nicht mehr. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, viele, viele jüngere Gesichter zu sehen, die vorher noch nicht da waren. Und es ist echt stark und schön, einfach hier zu sein bei euch.
Ja, danke. Wir freuen uns auch, dass du auch heute mit uns bist. Und wir wollten einfach mal wissen, wer bist du? Kannst du dich einfach mal persönlich und beruflich vorstellen, etwas hineinnimmst, mit wem haben wir zu tun heute? Alles Kirche für Sie.
Ja, genau. Ich bin, heiße Stefan Vatter, ich bin 58 Jahre, bin verheiratet, habe 2 Töchter, also Gerrit und Marie, das ist echt stark. Im Jahr 2000 hatte ich auch, bin ich Seniorpastor geworden und hatte eben auch 2 Töchter, genau in eurem Alter, 2 und 4 Jahre. Die Töchter habe ich immer noch, da bin ich sehr dankbar. Mittlerweile aber 26 und 28, also erwachsene, mega geniale Frauen. Ich bin glücklich verheiratet, das ist sehr, sehr viel wert. Das ist was ganz Großartiges. Also so ab der Silberhochzeit habe ich wahrgenommen, wie wertvoll es ist, mit einem Menschen über Jahrzehnte unterwegs zu sein, der treu an der Seite steht, wo man einfach zusammen durchs Leben geht. Und meine Frau ist die Perle meines Lebens. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist ganz wichtig. Ich kam mit 17 Jahren zum Glauben. Ich komme aus dem atheistischen Background. Ein Freund hat mich mal eingeladen in den Leichtathletikverein und hat gesagt, ob ich mal mitkommen möchte auf eine Evangelisation, so bei einem Berglauf. Und da habe ich gesagt, noch nie gehört das Wort. Und dann dachte ich, was könnte das sein? Irgendeine Veranstaltung, da wird irgendwas gesagt, was angeblich wichtig ist. Und da habe ich ihn gefragt, gibt es da Frauen und Bier? Und da habe ich gesagt, ja, da gibt's alles. Und dann saß ich in einem großen Zelt mit 3000 Leuten, damals in Freiburg im Breisgau, ganz hinten in der letzten Reihe. Und dann hat mich Gott angesprochen. Das war unglaublich. Also zu erleben, dass der, wo du denkst, der ist tot und den gibt es nicht, der spricht dich plötzlich an, dass Jesus auferstanden ist, ist ein totaler Schock. Wenn du das erste Mal plötzlich, zack, ist er da und er spricht dich an und du weißt, er ist der Majestät, er ist der König, er ist der Herr, er lebt ja, ja. Und dann du Ameise, er die Majestät, das ist sofort geklärt, das Verhältnis. Und dann hat er mir einen Satz zugesprochen, wo ich damals gedacht habe, ich bin der Erste und ich kenne dich ja nicht, aber du hast den Satz auch gehört und viele, viele von uns, vielleicht sogar jeder, komm und folge mir nach. Und damit fing dann die Reise an, die halt bis heute geht. Eine abenteuerliche, interessante Reise mit Höhen und Tiefen. Aber wenn man zurückblickt mit unglaublichen... Ich bin so dankbar, dass ich morgens aufstehen darf in unserer verrückten Zeit. Die westliche Kultur zerfällt ja, das ist ja gar keine Frage mehr. In unserer verrückten Zeit, um wissen zu dürfen, eine Gewissheit im Herzen haben zu dürfen, woher komme ich, warum lebe ich, wohin gehe ich und dass es einen Gott im Himmel gibt, den wir Vater nennen dürfen und zu dem ich einen persönlichen Kontakt als Sohn oder Tochter haben darf, das ist mega. Also das ist was ganz Großartiges.
Wunderbar. Und Stefan, du hast schon gesagt, diese tolle Zitat, komme und folge mir nach. Dann würde ich dich dann fragen, was bedeutet für dich, komme und folge mir nach? Und oder würde ich anderes fragen, wie bist du mit dem Herrn unterwegs? Wie gestaltest du dein Leben mit Herr Jesus Christus als Herr und Heiland?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du aus einem nicht-religiösen Hintergrund kommst, hast du einen Vorteil. Du kannst gar nicht religiös starten, weil du kennst es gar nicht. Religiös zu sein sagt dir nichts. Und dann ist es so, und dann folgst du Jesus nach. Am Anfang ist es selbstverständlich, dass es in erster Linie um die Beziehung zu ihm geht, ihn kennenzulernen, mit ihm zusammen zu sein. Und dann beginnst du so deine christlichen Dienste, und über die Jahre und Jahrzehnte kommt immer mehr in dein Gepäck hinein. Und dann kann es dir passieren, dass du zwar schon noch Jesus nachfolgst, aber eigentlich bist du so vollgestopft mit Diensten, mit guten Dingen, dass du eigentlich diese guten Dinge nachfolgst und gar nicht mehr Jesus selbst. Und dann ist es wirklich richtig wichtig, das Religiöse bedeutet, die Frömmigkeit zu haben, die nach außen hin richtig aussieht, aber eigentlich ist es tot. Und das echte Leben in der Beziehung zu Jesus, dass Jesus sagt, komm erstmal zu mir, sei bei mir, lerne von mir, freu dich an mir, hab Gemeinschaft mit mir, labe dich an mir, hab den Sabbat, den du Freude nennst und all diese Dinge. Und dann gebe ich dir auch Dinge, wo du würdig bist, für mich zu tun. Aber dieses, dass das Tun erst nach dem Sein kommt und mein Sein eigentlich das Tun bestimmt, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, wo wir immer wieder zurück müssen zur Quelle. Weil wenn wir nicht die Freude am Herrn haben, diese positiv kindliche Freude am Herrn, da verlieren wir alles in unserem Christsein. Dann machen wir nur noch irgendwelche Dienste treu oder vielleicht auch nicht mehr treu oder so. Aber eigentlich haben wir die Freude verloren. Und deswegen ist mir dieser Satz, wo Jesus damals zu mir gesagt hat, vielleicht darf ich das sagen, ich war vor 10 Jahren in Boston in den USA. Meine Kinder waren shoppen, meine Frau. Und ich saß da so am Hafen und plötzlich spricht Jesus mich an und sagt, Stefan, willst du mir weiter nachfolgen? Und mich hat das echt geschockt. Ich dachte, ja klar, schon. Und dann habe ich aber gemerkt, da ist was ganz Tiefes in der Frage. Willst du mir weiter nachfolgen? Und es hat mich echt bewegt. Und nach so 4-5 Minuten der Stille habe ich gesagt, doch, Herr, das möchte ich. Und dann sagte Jesus zu mir, und dann mach's mit Freuden. Tu es mit Freude und nicht als Last. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du die Freude verlierst an dem kindlichen Vertrauen zu deinem Vater im Himmel, zum Heiligen Geist, zur Gemeinschaft mit ihm, zur Gemeinde, zur Church, zu Menschen. Das gilt auch für die Ehe und für die Familie. Wenn wir die Freude verlieren, ist uns wieder Stecker gezogen. Das verbinde ich mit dem Komm und folge mir nach, heißt für mich, sei im Reich Gottes. Und wo das Reich Gottes ist, da ist wirklich Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Da ist auch Anstrengung drin. Ich will das nicht idealisieren und tiefen und alles klar. Ich kenne das Leben auch ein bisschen, aber die Grundlinie soll von Freude bestimmt sein. Und damit verherrlichen wir unseren Vater im Himmel. Amen. War jetzt ziemlich lang, du musst mich unterbrechen.
Nein. Alles gut, also ich bin selber berührt. Alles gut. Ich wollte dich dann fragen, das ist ganz stark, wie du gesagt hast, komme, folge mir nach und das unterwegs sein mit Herr, mit Freude. Und ich finde das auch ganz toll, was du gesagt hast, dass Gott hat mit dir auch in den USA gesprochen. Und das ist ganz stark, hat mich erinnert an Jesus, hat Petrus gefragt, dass, liebst du mich? Und hat dreimal gefragt und er wollte feststellen, ob er wirklich von tiefstem Herzen, es ging um Agape-Liebe, es ging um Liebe, um bedingungslose Liebe. Und das ist einfach mal ganz stark, was du gesagt hast. Ich wollte einfach fragen, was bedeutet für dich, als Stefan Vater, Licht und Salz sein? Und was bedeutet das auch generell? Das ist auch übrigens eine von den Themen, die wir vor einigen Monaten auch darüber auch besprochen haben, Licht und Salz. Und was würdest du sagen, was für eine Bedeutung siehst du, dass wir als Christen als Licht und Salz leben, wo wir unterwegs sind mit Gott? Erstmal für dich, aber auch generell für uns.
Also erstmal finde ich diese Metapher, dieses Bild, Licht und Salz zu sein, mega genial, weil es ist eine Wirksamkeitsmetapher. Und Jesus sagt ja nicht, ihr sollt es sein. Das ist immer wieder, was ich irritativ finde. Er sagt nicht, du sollst es sein. Wir haben so, also ich als Schwabe und Deutsche, so in mir diesen Grunddrive, du musst es jetzt sein, du sollst es sein. Aber Jesus sagt was anderes. Jesus sagt auch im Griechischen, du bist es, ihr seid es. Das ist als ein Geschenk der Formulierung, unabhängig von dem, wie ich mich heute Morgen fühle. Und das ist jetzt das ganz große Geheimnis, das entdecken zu dürfen. Dir ist etwas geschenkt, auf das du hinweisen darfst, das größer ist als du selbst. das auch unabhängig ist von meinen Empfindungen, ob es mir gerade gut oder nicht gut geht, meine Beziehung zu Gott, dass ich ihn kenne, dass ich andere Menschen darauf hinweisen darf. Und damit, wenn ich dies tue, bin ich schon Licht und Salz. Denn was soll aufleuchten? Aufleuchten soll da nicht ich oder eine Church, sondern aufleuchten soll der König der Könige. Salz heißt seine Wirksamkeit in meinem normalen Leben, in der Art und Weise, wie ich von mir aus mit Geld umgehe, mit Finanzen, mit Familie, mit Vergebung, mit Gerechtigkeit und diese Dinge. Das ist die Salzwirkung. Und dass Jesus sagt, das habe ich dir hineingelegt, das ist dir gegeben und du darfst es jetzt auspacken und dich an dieser Wirksamkeit erfreuen, das ist eine starke Sache. Das beschäftigt mich sehr, weil Wirksamkeit ist mir sehr wichtig und weil viele Säkulare nicht verstehen, was Licht und Salz ist. Deswegen habe ich das in einer Plattform auf so einem YouTube-Kanal oder auf einer Website, haben wir das Relevant Leben genannt, Relevant, weil relevant verstehen sie. Relevant ist nicht identisch mit Licht und Salz, aber wir meinen damit Licht und Salz, weil Relevare bedeutet in die Höhe heben. Also was hebe ich eigentlich in die Höhe, was sichtbar werden soll durch mein Leben? Und das finde ich etwas Großartiges. Und das Schöne ist, abschließend zu sagen, wenn wir das entdecken, Licht und Salz zu sein, durch unsere Lebensjahrzehnte hindurch, wie sich das entfaltet, wie andere Menschen etwas von Gott in uns erkennen dürfen, dann blühen wir selber auf. Dann merken wir, das Leben macht plötzlich Sinn. Wenn du merkst, das Leben gibt dir mehr, als es nur dir gibt, sondern durch das Leben hindurch gibst du anderen Menschen was, die dadurch Sinn erleben, Beziehung zu Gott erleben und du darfst ein Teil davon sein, dann merkst du, das macht Sinn, das Leben. Das ist schön für uns. Und mir ist nochmal wichtig, die Wirksamkeit ist schon in dich hineingelegt. Es geht mir um das Entfalten der Wirksamkeit, die dir zugesprochen ist. Und nicht, dass du selber erzeugen musst. Das ist der Krampf pur.
Ja, ganz toll. Ja, wenn ihr noch Fragen habt an Stefan Vatter, ihr habt die Gelegenheit nach dem Gottesdienst in die Gemeinschaft ins Kontakt kommen mit Stefan Vatter und mit ihm besprechen. Und natürlich, wir kriegen nicht alle die Fragen beantwortet heute. Ihr könnt auch die Gelegenheit nutzen unter seiner Website im Internet. Ich glaube, heißt www.stefanvatter.de. Dort könnt ihr einfach mal mehr Informationen dazu finden. Und er hat auch sein letztes Buch, heute Logbuch im Sturm, mitgebracht. Und wir haben auch schon als Kirche für Siegen einiges von diesen Büchern hier in der Ecke hinstellt, bei mir rechts. Und wenn ihr dann wollt, könnt ihr nach der Gemeinde vorne, also nach der Gottesdienst, könnt ihr nach vorne kommen und könnt ihr dann gucken. Falls das euch interessiert, dann könnt ihr von den Büchern mitnehmen. Allerdings kostet pro Buch 15 Euro als Spende. Da liegt auch eine weiße Kästchen und da kann man auch da rein Geld tun. Ich habe direkt eins gekauft für mich. So, Stefan Vatter, ich würde beten für uns, dass erstmal Gott durch dich spricht mit mir, mit uns. Mhm. Aber auch unsere geistlichen Ohren auch aufmacht, weil die Kommunikation hat zwei Seiten und dass wir auch Gottes Wort von dir hören. Mhm. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, danke, dass wir dürfen zu dem Kernpunkt unserer Gemeinde und Stunde kommen, Herr, dass wir deine Wort hören, Herr Jesus. Du hast gesagt, der Glaube kommt durch Hören und Hören Gottes Wort. Und wir wollen, Herr Jesus, ganz bewusst unsere ganze Konzentration hingeben, zu hören, zu spüren, Herr Jesus. Deswegen, Herr, wir beten, dass du schaltest alle die anderen Stimmen, alle anderen Geräusche aus und dass du unsere geistlichen Augen und Ohren auch aufmachst, dass wir deine Nähe spüren. Sein Name sei geehrt. Im Namen Jesus. Amen.
Amen. Amen. Ja, vielen Dank. Ich möchte euch in den nächsten 30 Minuten in etwas hineinnehmen, von dem ich hoffe, dass es euch persönlich auch bewegt und anspricht. Ich muss nur noch mal kurz den Schalter hier haben, genau. Wenn ihr Folgendes überlegt, vielleicht habt ihr mal gesehen in Nachrichten ARD oder ZDF vor 20 Jahren. Kennt ihr das? Das kann man so anschauen, wie das vor 20 Jahren war. Und wenn man sich das anschaut, dann denkt man, man lebte in einer anderen Sternzeit, also nicht nur in einem anderen Jahrtausend, sondern das muss Jahrtausende zurückgegangen sein. Also was war das für eine Zeit? Wenn ihr mal betrachtet, die Zeit zwischen 1910 und 1950, Da haben sich viele elementare Eckdaten des menschlichen Lebens weniger verändert als in den letzten 20 Jahren hier in Siegen in Deutschland. Das ist verrückt. In der Zeit zwischen 1910 und 1950 waren zwei Weltkriege. Meine Mutter hat letzte Woche Geburtstag gehabt, die ist 90 Jahre alt geworden, die hat den Krieg noch erlebt. Also Krieg ist wirklich Krieg. Daneben dran, das Nachbarhaus, ist eine Bombe rein, Freiburg im Breisgau, war komplett zerstört, alle Familie, alles tot. Meine Mutter hat Hunger gehabt, die ist oft umgefallen, die haben richtig Not gelitten. Also ein Krieg ist wirklich eine hohe Dramatik mit all dem, was dazu zusammenhängt. Und doch ist es so, in der Zeit zwischen 1910 und 1950 haben sich in vielen Eckdaten der Verankerung dessen, was eigentlich Gesellschaft bedeutet, weniger verändert, als in den letzten 20 Jahren, in denen du hier lebst, ohne Krieg. Und das, was sich zum Beispiel verändert hat, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, man kann es einfach auf den Punkt bringen, die quasi auseinanderfällt. Wir sind nicht mehr in der Lage, sagen zu können, was ist ein Volk, was ist eine Nation, was ist ein Mann, was ist eine Frau, was ist eine Ehe, was ist Treue, was ist Gerechtigkeit, was ist gut, was ist böse. Das fällt alles so in einer atemberaubenden Geschwindigkeit auseinander, dass man manchmal nur denkt, was ist denn hier eigentlich los? Also deswegen habe ich das hier mal ein bisschen aufgegriffen, weil mich das beschäftigt hat, weil ich auch empfinde, dass wir Christen in der Art und Weise, wie wir uns präsentiert haben in Corona, im überwiegenden Teil nicht gerade sehr geisteskräftig gewirkt haben, weil wir dann in die Streitigkeit hinein sind, mit und ohne Maske und mit Maske und mit ohne und was weiß ich, was alles gab. Aber wir haben die Botschaft des Himmels für die Erde, wie im Himmel so auf Erden, das über all den Dingen steht, die Botschaft, dass der Vater im Himmel Kinder erreichen möchte, das war überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, sondern hat sich einfach so gezankt und gestritten. Und wir kommen wahrscheinlich in Stürme hinein in den nächsten Jahren, die werden noch deutlich intensiver sein als das, was in den letzten 10 Jahren war. Das kann man ziemlich sicher sagen. Und deswegen Logbuch im Sturm. Also wir sind wie auf einem Schiff in der Gesellschaft, vielleicht du persönlich, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deinem Arbeitsfeld, aber natürlich auch im Geopolitischen, im Staatssystem, in der Frage der Identität und dergleichen. Deswegen Logbuch im Sturm. Und da habe ich drei Bereiche aufgegriffen, von denen ich glaube, dass sie ganz entscheidend sind. Ups, so genau. Und das ist deine 3H-Sturmausrüstung, weil ich glaube, das Entscheidende in dem Stürmen ist ja nicht der Sturm, sondern das Entscheidende ist im Sturm, wie es in dir aussieht. Denn wenn in dir der Sturm ist, dann kannst du in der Karibik sein, wie ein Freund von mir, der war in dem schönsten Umfeld mit Palmen und allem drum und dran und er brach zusammen, weil er keinen Sinn im Leben hatte, hat dann sein Leben Gott anvertraut und er hat gesagt, das Umfeld war perfekt, aber in mir war so ein Sturm, da war gar nichts perfekt. Genauso kann es anders sein. Das Umfeld kann sehr dramatisch sein, was immer auch passiert in unserer Gesellschaft, aber wenn du in dir etwas hast, was mehr ist als der Sturm außen und eine Ruhe hast und da was hineinspricht, das ist entscheidend. Und das konkretisiert sich an 3 konkreten Bereichen, nämlich an den Fragen deines Hirns, deines Herzens und deiner Hände. Und ihr seht hier ein interessantes Bild. Dieses Bild ist was ganz Besonderes, ist auch ein Buch da drin. Dass ich das abdrucken darf, musste ich im Buckingham Palace, mussten wir da wirklich richtig da anfragen, mussten Teile vom Buch schicken, in welchem Kontext drucken wir das Bild ab. Okay, London hat es uns erlaubt oder Buckingham Palace. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das war die Krönung von der Queen Elizabeth. Da gibt's eine zentrale Ebene, das war jetzt bei Charles genauso. Die Krönung ist nicht dieses Trumbumba, was wir so kennen mit der Kamera und so. Das ist nicht der zentrale Akt. Der zentrale Akt ist das hier abgebildet. Das ist das einzige Foto, das es gibt. Und dann wurden diese Vorhänge darunter gelassen. Die Queen darf nur weiße Sachen anhaben, kein Prunk und nichts. Dann kommt der Priester rein, also in dem Fall der Bischof von Canterbury, kommt rein und salbt sie an 3 Stellen. Und das ist vom Alten Testament direkt übernommen. Er salbt sie am Kopf, es geht um das Denken. Er salbt sie an den Händen mit Öl, da geht es um das, was du tust. Und er salbt sie an der Brust, am Herzen, da geht es um ihr Herz. Und diese 3 Dinge sind von der Bibel her die 3 zentralen Bereiche, ob es sich entscheidet, wie du lebst als Mensch, mit welcher Wirksamkeit. Römer 12, Vers 2, lasst dich verändern durch die Erneuerung deines Denkens. Wenn du dein Denken nicht erneuern lässt, ich kann jetzt darauf nicht näher eingehen, ist nicht das Thema heute, dann wirst du nicht wirklich selber denken, sondern du wirst nachdenken, was irgendwelche merkwürdigen Richtungen sagen Und das nennt man eigentlich dumm sein. Dumm nicht im Sinne von mangelndem Intellekt, sondern dumm im Sinne von, ich spreche nur Parolen nach und bin nicht fähig, selber zu denken. In dem Buch ist ein Test drin, bin ich dumm, kannst du machen. Mit einem QR-Code, mit einem kleinen, sehr bekannten Video von Dietrich Bonhoeffer ist der Test. Dietrich Bonhoeffer war im KZ und hat gefragt, wie kann es sein, dass ein Land der Dichter und Denker so dumm geworden ist, so viel Dummheit uns durchrollt. Das ist ein hochinteressantes, kann ich selber denken, was Gott mir schenkt, bin ich da eigenständig? Das ist ein Punkt. Zweites, unser Herz, da werden die Schlachten geschlagen. Bewahr dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ja, kann ich heute nicht drauf eingehen, ist nicht das zentrale Thema. Und das dritte ist die Hand. Also was entfalte ich mit meinen Händen? Und interessant ist, dass vom Alten Testament diese Salbung bis in die heutige Zeit hineingenommen wird und genau an diesen drei Stellen dieses Öl. Und Öl bedeutet die Berührung mit dem Heiligen Geist. Und jetzt gibt es jemand, der war so gesalbt, der war so in seinem Denken, in seinem Herzen und Handeln perfekt vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist durchdrungen, dass er sogar danach benannt wird. Christus. Christus ist griechisch und heißt der Gesalbte, mit Öl hier gesalbt. Und dann gibt es noch einen interessanteren Begriff, der geht noch tiefer. Der Gesalbte auf Hebräisch heißt Messias. Das ist die Bedeutung, Messias, der Gesalbte. Und dann wird es noch interessanter, oder auch sehr interessant, ein anderer Aspekt nochmal, interessanter kann es nicht werden, aber auch nochmal ein interessanter Aspekt. Andere Menschen haben diese Christen gesehen, die in ihrem Denken, in ihrem Herzen, in ihrem Handeln gesalbt waren von Gott, eine Wirksamkeit entfaltet haben. Und diese anderen haben diese Gruppe von Menschen in Antiochia, wie genannt? Christen. Christen heißt die Gesalbten. Wenn du dich Christ nennst, dann sollte das darin bemerkbar sein, dass die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Bereich wirksam ist. Deswegen heißen oder wurden wir Christen genannt. Und ihr habt zwei Möglichkeiten als Church. Ich freue mich sehr, was sich alles unter euch entwickelt hat. Ihr seid, glaube ich, in so einem Bereich der Gnadenwirkung nach oben. Das ist wirklich super. Preist den Herrn. Will ich nichts dran verändern. Das ist sehr, sehr gut, ja. Aber ihr werdet vor einer interessanten Frage stehen. Gerrit, wo bist du? Gerrit, und das möchte ich dir zusprechen, deinem Dienst, deiner Frau, euer Ministry, euren Ältesten, euren Mitarbeitern, euch allen, die ihr hier seid. Bitte ergreife das, was Gott für dich und für euch hat, so, dass ihr nicht mit diesem Aufschwung irgendwann oben in der Kuppe ankommt und abschwingt, indem ihr nur Kirche für euch bleibt. Kirche für euch. Die meisten Christen zerfallen in sich hinein. Ich begleite sehr viele Churches und Gemeinden und sobald eine Kirche nach oben strebt und dann geht es nur noch um sie selbst, ich meine mir mich, um was weiß ich so, um meine Church, meine Kirche, mein Ding, mein Stuhl, mein Sitz, mein was weiß ich was, meine Musik und so, dann gibt es nach oben runter und dann geht es immer noch bergab. Und ihr nennt euch ja anders, ihr nennt euch ja nicht Kirche für euch. Ist mir aufgefallen, ich war auf eurer Website und den Namen fand ich richtig klasse, dachte ich, wäre immer das, ich finde das genial. Kirche für etwas. Kirche für Siegen. Und das wünsche ich dir, Gerrit, dass in den, vielleicht hast du auch Jahrzehnte vor dir, so wie ich damals mit meiner 42-jährigen Tochter, es war ein 20-jähriger Dienst, der dann kam, wo wir sehr viel erleben durften. Ich wünschte das auch, dass du einen Dienst hast mit deiner Frau, mit ihr miteinander, wo du in 20 Jahren zurückblicken kannst und sagen kannst, das war nicht alles easy, aber wir sind Licht und Salz für die Menschen hier. Hier haben Menschen etwas von Gott erlebt. Die sind dazugekommen. Wir sind gewachsen. Wir sind gewachsen zahlenmäßig. Alles gut. Von Qualität alles gut wachsen, ja. Aber wir haben etwas erreicht, wo in der Stadt etwas sichtbar geworden ist, dass wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und damit komme ich auf eine Wirksamkeit, die ich euch heute weitergeben möchte, die mit diesem ganzen Thema zu tun hat. Nämlich die Wirksamkeit zu wachsen, der Art und Weise, wie wir reden und was wir zu sagen haben. Ich möchte euch das Evangelium heute vorstellen in 30 Sekunden. Und weil das sehr wichtig ist, weil wir Christen müssen wissen, was ist das Zentrum unseres Evangeliums, dessen, was wir zu sagen haben. Wenn du die meisten Christen fragst, was ist das Zentrum, um was geht's, kommen so antworten, dass es gut ist, sich da mal mit zu beschäftigen. Kurz, in aller Schlichtheit, ja. Also, in 30 Sekunden. Ich habe das mal gebracht in einem Bereich, wo sehr viele Polizisten waren. Und dann haben die mir gesagt, boah, wir haben danach einen größeren Gottesdienst und könnte ich das dann nochmal bringen, das Evangelium in 30 Sekunden. Da habe ich das gebracht, da saßen die da mit ihren Uniformen. Und als ich das dann erzählt habe, sind überall die Handys hochgegangen, haben die das aufgenommen. Da dachte ich, wollen die mich anzeigen oder was ist los und so. Und da haben die gesagt, wir wollen uns das nur merken. Weil ich habe am Anfang gar nicht 7 Punkte gehabt, sondern einfach nur 7 Sätze. Und dann gemerkt, ja, das sind auch 7 Punkte. Dann kannst du das besser merken. 7 zentrale Punkte, die ganzheitlich für Menschen in dieser Welt extrem wichtig sind. Ja, das geht jetzt nicht nur, was sehen wir Christen, sondern was ist für die Menschen die Botschaft des Evangeliums, eine frohe Botschaft in der westlichen Kultur, in unserer Welt, heute in 30 Sekunden. Erstens, es gibt einen Gott. Zweitens, Gott will mit den Menschen in Beziehung treten. Drittens, es gibt ein Problem, das Böse. Viertens, Gott hat das Problem in Jesus Christus gelöst. Fünftens, du kannst mit Gott in Beziehung treten. Sechstens, du hast einen Mentor. Siebtens, du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. Hört sich sehr schlicht an und es ist auch schlicht, aber es ist sehr powerful. Das ist sehr, sehr powerful. Ich könnte jetzt in jedem Punkt locker eine Stunde drüber sprechen, kann ich nicht machen. Ich habe es im Buch ausgeführt mit allen möglichen Argumenten. Die ersten 3 Punkte, meine Lieben, haben null mit Glaube zu tun. Die haben mit der Fähigkeit deines Denkens zu tun. Das sind keine Glaubenspunkte. Du musst nicht glauben, um diese ersten 3 Punkte realisieren zu können als Mensch. Der 4. Punkt ist ein ganz klarer Herzenspunkt. Du kannst zu Jesus keine Beziehung aufbauen, nur über ein Mindset, über Verstand, über Logik. Das funktioniert nicht, weil es um eine Beziehung geht, ja, wie in einer Ehe. Das ist was ganz anderes. Und ich möchte euch uns diese Punkte ein bisschen kurz abreißen oder kurz in den Raum hineinstellen, was das eigentlich bedeutet. Der 1. Punkt, es gibt einen Gott. Kennt ihr das Bild hier? Von der Erde? Vielleicht die Älteren von uns kennen das. Vielleicht, das wurde 1971 gemacht. Das ist das erste Foto, das gemacht worden ist von der Erde. Als dieses Bild rauskam, haben viele Menschen, die nicht an Gott glauben, angefangen zu weinen. Es gab in den Mondmissionen, ich bin die alle durchgegangen, weil 13 Mondmissionen, 3-4 Leute haben sich bekehrt auf den Mondmissionen, waren ja nur 12 Leute auf dem Mond. Davon haben sich 3-4 da gleich mal bekehrt und einer noch, als er hier unten war. Das ist schon eine ziemliche Ausbeute. Ja? Also die Hälfte der Menschen, die auf dem Mond waren, haben sich für Jesus Christus entschieden danach. Ja? Entweder auf dem Mond oder dann danach. Das fällt ja auf, da ist ja irgendwas passiert. Und dann ist das herausgekommen und dann haben das zu anderen Astronauten haben gesagt, auf keinen Fall wird bei mir geheult, wenn es in den Weltraum geht. Und dann haben die wie Schlosshunde geheult. Das ist Spiegel und so berichten das, haben das damals berichtet. Das war faszinierend. Denn sie haben Folgendes gedacht. Sie haben gedacht, wir entdecken den Mond. Ja, war auch okay. Aber nee, wir haben was anderes entdeckt, nämlich die Erde. Man blickt zurück und sieht dann plötzlich diese Erde, eine weiß-blaue Perle inmitten eines schwarzen Raums. Und es ist so majestätisch, das zu sehen und wahrzunehmen, dass du eigentlich intuitiv als Mensch spürst, das kann doch nicht Zufall sein. Die Wahrscheinlichkeit, das zu berechnen, da seht ihr Abraham Lincoln da unten oder hier im Bild. Abraham Lincoln sagt, wenn man auf die Erde schaut und die Boshaftigkeit der Menschen sieht, kann ich verstehen, dass Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Aber ich kann es nicht verstehen, wenn du in den Weltraum schaust, in die Brillanz, in den Kosmos, zu denken, es gibt keinen Gott. Und ich habe ja Physik-Abi gehabt, wollte Physik studieren. Ich habe zur Physik, glaube ich, eine gewisse Affinität. Habe da mit Harald Lesch, wenn ihr den kennt, und so Leuten da immer wieder geredet und so. Das ist wirklich interessant. In der Physik, in der Astrophysik, hast du die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Weltraum existieren kann. Das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun. Ist bei 1 zu 10 hoch 58. 1 zu 10 hoch 58. Das heißt, wenn du 1 Milliarde Rasierklingen nimmst und übereinander setzt, Rasierklinge auf Rasierklinge und oben noch einen Bleistift draufsetzt, hast du eine Wahrscheinlichkeit, die exorbitant wahrscheinlicher ist, dass das funktioniert, als dass es den Weltraum gibt. Es gibt einen Mathematiker, der heißt Fred Hoyle, und der Fred Hoyle, Mathematiker, der hat gesagt, ich versuche jetzt mal auszurechnen, für uns Normalsterbliche, wenn du jetzt nicht Mathematiker bist, was diese Wahrscheinlichkeit bedeutet. Da hat er ein Beispiel gerechnet, das ist 1 zu 10 hoch 40, also noch viel wahrscheinlicher als das, wie es jetzt wirklich ist. Du nimmst eine Boeing 747, dieser dicke Flieger da. Du montierst sie komplett auseinander in ihre Einzelbestandteile. Das Kerosin dort, da die Schrauben dort und Triebwerk, alles auseinander montiert. Jetzt kommt ein Sturm Und der Sturm stürmt so, dass danach eine flugfertige 747 steht. Meine Lieben, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es diesen Weltraum gibt. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist krass. Der Cohen, der Leiter vom, der das Humangenom entschlüsselt hat, ist als Atheist in die Forschung rein, als lebendiger Christ ist er raus. Das ist ein ganz bekanntes Beispiel. Der hat gesagt, wir haben das berechnet, biologisch gesehen ist der Mensch eine absolute Unmöglichkeit. 1 zu 10 hoch 40, dass du existierst. Man kann es nicht verstehen. Deswegen geht man jetzt in der Evolutionsmathematik hin und sagt, es gibt sogenannte Sprünge. Hochinteressant, weil das kann mit Mutation, so wie man das sagte, nicht geschehen, als Sprünge. Das heißt, da ist plötzlich was anders, von einem Ding auf dem anderen. Dann denke ich mir, ja, das haben wir schon mal gelesen und gehört mit den Sprüngen, oder? Wisst ihr, wie so ein Sprung formuliert wird in der Bibel? Und Gott sprach. Es werde Licht, das ist der Sprung. Ja. Und der Nobelpreisträger vorletztes Jahr für Physik, über Quantenverschränkung und sowas, ganz interessante Sache, der sagt, im Grunde genommen stehen wir jetzt an der Physik an der Stelle, dass wir sagen, das, was in Johannes 1 steht, am Anfang war das Logos. Da war eine Kraft, eine Sinnhaftigkeit, die das alles bewirkt und gemacht hat. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du sehen, es gibt in der Naturwissenschaft extreme, interessante Leute, die sagen, Atheismus als solches, dass es ohne Gott entstanden sein kann, dem wenden sie sich ab. Ich habe ja mal ein Buch drüber geschrieben, wo die Quellen alle drin sind. Ich nehme nur mal drei jetzt, die sehr bekannt sind eben, deswegen nehme ich sie mal. Charles Darwin sagt, selbst in meinen extremsten Schwankungen war ich nie ein Atheist, in dem Sinne, dass ich die Existenz Gottes geleugnet hätte. Oder Voltaire. Wisst ihr, Voltaire war ein Superstar damals. Das ist so wie Justin Bieber, müsst ihr euch das vorstellen. Wenn der zum Zahnarzt ist, wollten 300 Leute mitgehen. Das war echt so. Das sind ganz bekannte Philosophen gewesen. An gar keinen Gott zu glauben, wäre ein entsetzlich moralischer Fehler, ein Fehler, der mit einer weißen Regierung unvereinbar ist. Das ist ein schöner Satz für die heutige Regierung. Und wenn du dann sagst, das sagt Voltaire, ist das für die viel interessanter, weil das bringen die erst gar nicht zusammen. Oder Albert Einstein, ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich niemals in meinem Leben einer atheistischen Lebensanschauung gehuldigt habe. Wisst ihr, was Albert Einstein war? Pantheist. Gell? Der hat gesagt, ich glaube an den Gott von Spinoza, überall ist Gott drin. Also, was ich sagen will, ist Folgendes damit. Du musst wissen als Christ, warum dein Glaube, dass es einen Gott gibt, der die Dinge gemacht hat, absolut plausibel ist. Das ist wichtig. Deine Frage, was plausibel für dich ist, was logisch ist, was für dich innerlich bewegt und anspringt, ist jetzt anders als bei mir. Ich habe jetzt Beispiele aus Naturwissenschaft gebracht. Du kannst auch andere Beispiele nehmen. Und Römer 1, Vers 20 sagt es auch, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlose Gedankengänge, also willkommen in unserer Zeit, das muss ja 2024 geschrieben sein, und in ihrem Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Also wenn das nicht eine Analyse ist, eine tiefenpsychologische für unsere heutige Zeit, weiß ich auch nicht. Aber das Interessante ist Folgendes, was ich euch weitergeben möchte, an dem ersten Punkt, es gibt einen Gott. Das ist schon faszinierend, dass wir jetzt in der Physik oder in der Evolutionsmathematik da sind, dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das existiert, können wir uns eigentlich gar nicht mehr erklären. Deswegen kommen wir jetzt mit den Paralleluniversen. Es gibt unendlich viele Universen, wir sind zufällig in dem, wo es klappt. Da brauchst du einen mega Glauben dafür. Also denke daran, das ist ein erster sehr zentraler Punkt. Zweitens, Gott will mit uns in Beziehung treten. Habt ihr das Symbol schon mal gesehen? Kennt ihr, gell? Es ist der Davidstern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was der Davidstern bedeutet. Der Davidstern bezieht sich auf zwei Dreiecke, die ineinander geschoben sind. Das eine Dreieck geht so, also von unten nach oben, das ist der Mensch nach oben. Das andere Dreieck geht von oben nach unten. Und wenn du die zwei Dreiecke zusammenschiebst, kommst du dieses Hexagramm raus. Ja? Der Davidstern. Das heißt, hier ist gesagt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch ist zutiefst in seiner Existenz ein Beziehungswesen. Jetzt gab es die große Harvard-Studie, die 80 Jahre lang haben sie umgeforscht. Der Mensch, das, was ihn glücklich macht, sind Beziehungen. Gelingen Beziehungen, gelingt Leben. Gelingen Beziehungen nicht, gelingt Leben nicht. Interessant ist übrigens in der Studie, wie sehr unbedeutend materieller Reichtum ist. Das ist echt erschreckend. Deswegen sind wir in unserer westlichen Kultur mit viel Reichtum im Glücklichkeitsstatistik nur überall im Mittelfeld. Und jetzt ist interessant, der Mensch hat in sich etwas, das du spürst und merkst, Ewigkeit ist unser Herz gelegt. Wir sind ein Beziehungswesen, wir haben in uns eine Sehnsucht, die danach fragt, nach Sinn des Lebens, nach Ziel des Lebens. 3/4 der Menschen fragen sich regelmäßig, wo ist der Sinn des Lebens? Das heißt, wir spüren, wir nehmen wahr, es gibt in uns wie so ein Puzzleteil, wo die Entsprechung woanders ist. Also wo Gott quasi uns anspricht und sagt, hey, ich bin das Puzzleteil, das du brauchst, Beziehung. Deswegen auch deine Frage mit der Identität. Wer bist du, Stefan Vatter? Ich kann dir Folgendes sagen, Mo, du kannst die Frage, wer ist Mo, nicht beantworten. Nur, wenn du bei Mo bleibst. Nicht beantwortbar. Das ist ein ganz, ganz heißer Punkt. Du kannst Identität nicht beantworten, wer du bist, wenn du bei deiner Geschlechtlichkeit bleibst. Bin Mann, Frau, was bin ich denn? Bin Vater, was weiß ich, Unternehmer noch und was weiß ich, was ich bin, ja? Nee, bin ich aber nicht wirklich. Das ist nicht wirklich mein Sein. Sondern mein Sein bestimmt sich durch etwas Größeres, nämlich durch Gott selbst. Wenn du sagst, ich kann nicht sagen, wer ich bin, aber ich kann sagen, wessen bin ich? Und damit kann ich auch klären, wer ich bin. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dann bedeutet es, du kannst deine Identität klären in der Beziehung zu Gott. Denn deine Identität, wessen bin ich? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn oder eine Tochter Gottes, ich bin ein Mensch, den Gott gemacht hat, ich bin ein Ebenbild Gottes. Das ist Identität. Aber die kannst du nur klären in diesem anderen Bereich. Und da wir Menschen da mitten hineingeworfen sind, ist das ein ganz, ganz heißes Thema. Das nächste, es gibt ein Problem, das Böse. Glaubst du, dass es in diesem Moment Menschen gibt, die etwas tun, was sie auf jeden Fall sein lassen sollten? Glaubst du, dass in Siegen 99,5%, es gibt immer ein paar Verrückte, die gibt es auch bei uns in Kempten, die gibt es auch bei uns hier und so überall, aber 99,5% würden in Siegen, egal aus welcher Religion die kommen, wie alt die sind, aus welchem Geschlecht, Mann, Frau oder was, eh völlig wurscht. Wenn ich denen sage, ist es gut, ein Baby zu quälen, dann brauchen die keinen Ethikunterricht im christlichen Kontext zu haben. Die müssen auch nicht die Bibel gelesen haben. Ist es gut, ein Baby zu quälen? Dann sagen 99,5% der Bevölkerung in Deutschland, das ist böse. Und ich sag dir, woher weißt du, dass das böse ist? Und das ist sehr interessant, dass ganz viele Menschen zum lebendigen Glauben an Gott kommen, weil sie gesagt haben, ich habe das Böse gesehen. Und wenn es das Böse so gibt, woher weiß ich, dass es böse ist? Weil ich in mir einen Kompass habe, Viktor Frankl hier, ja, in mir einen Kompass habe, was wir Gewissen nennen, das mich darauf hinweist, dass es das Gute gibt, und zwar das gute Personal in Gott. Das ist ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Punkt. Also ganz viele Menschen, mit denen wir auch heute zu tun haben, die das Hineinbrechen des Chaotischen wahrnehmen, suchen nach festen Ankerpunkten und finden sie im lebendigen Gott. Ich finde, wir leben in einer mega spannenden Zeit. Ich habe gerade vor ein paar Wochen war ich in London, habe da eine ganz zentrale Politikerin, die kennt ihr auch alle, kennengelernt. Am Morgen habe ich noch mit der per Sie gesprochen. Da haben wir immer wieder miteinander gesprochen und am Abend waren wir an dem Punkt, wie finde ich eine persönliche Beziehung zu dem Quellen der Werte in einer Zeit, die böse ist? Wo finde ich das gute Personal? Wo kann ich mich zu Gott wenden? Wie komme ich zu Gott in Beziehung, in eine lebendige Beziehung zu dieser lebendigen Quelle? Oder es hat es ein bisschen verschoben. Viertens, Gott hat das Problem gelöst in Jesus Christus, dass wir Menschen ein enormes Problem haben, das Existenz so stark ist, dass wir eine Lösung brauchen. Das bestätigt, das kannst du auch im World Economic Forum, da kannst du auch da sprechen mit dem Klaus Schwab und so. Das ist Standard. Da kann ja auch mit dem Bill Gates sprechen. Das ist egal wer. Das wissen wir. Das ist Fakt. Der Mensch hat einen enormen Defekt. Schau mal die letzten 100 Jahre Menschheitsgeschichte an. Wir brauchen eine Lösung. Jetzt ist nur die Frage, wo wende ich mich hin? Und wir als Christen sagen, wir brauchen eine Lösung und der es gelöst hat, den nennen wir, wie nennen wir ihn? Erlöser. Erlöser, denn er hat es gelöst. Ich habe mich neulich mal zum Herrn gewandt, habe gesagt, oh Herr, du siehst, die Welt ist alles so chaotisch und habe da so ein bisschen mein ganzes Leid darüber geklagt. Stimmt's auch okay, hält der Herr gut aus. Und dann sagt Jesus zu mir, du weißt schon, Stefan, dass ihr Erlösung braucht und dass ich der Erlöser bin. Wir brauchen echt Erlösung. Und wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen das absolut innerlich bejahen. Wir brauchen eine Lösung. Dass wir einen Erlöser brauchen, das ist jetzt was ganz Spannendes. Denn auch du, wenn du Christ bist, wirst du einen Punkt gehabt haben in deinem Leben, wo du innerlich wahrgenommen hast, dass Jesus Christus am Kreuz, wie der Hauptmann, wahrlich, dieser ist der Sohn Gottes. Du hast irgendwann eine Offenbarung oder eine Wahrnehmung gehabt, dass Gott zu dir spricht, dass du erkannt hast, dass Jesus Christus für dich persönlich gestorben ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass du ihn als Erlöser brauchst. Und genau das, was du hier erlebt hast, was du hier erkannt hast in deinem Herzen, in deinem Kopf, das musst du fähig sein, als Christ zu formulieren. Bei meiner Tochter, Tochter ist nicht so, aber meine Frau, die kommt 300 Jahre Baptistengeschichte, ihr Urgroßvater gehört zum Urgestein vom Baptismus und so, die ist als mit der Muttermilch im Christlichen aufgewachsen. Wenn ich jetzt meine Frau Kirsten sage, wann hast du das erlebt, dass Jesus Christus ein Erlöser ist, dann war das bei ihr mehr ein Prozess. Das sind nicht so punktuelle Dinge. Bei mir war das zack, punktuell, zack, zack, zack. Ist manchmal leichter zu umreißen. Wenn du aus dem christlichen Kontext kommst und es war mehr ein Prozess, unabhängig davon, irgendwann hast du erkannt, wer Jesus Christus für dich persönlich ist. Und ich frage dich, ob du fähig bist, ob du weißt, dass du berufen bist, Licht und Salz zu sein, genau diese Erkenntnis, wie es bei dir war, anderen Menschen weiterzugeben, so wie du das erlebt hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn das können wir jetzt nicht mit Logik machen, mit Statistiken und so, das funktioniert so nicht. Klar kann ich sagen, Jesus ist die einflussreichste Person der Menschheitsgeschichte, höchste Wirkungsgrad, die jeden Mensch hatte, kann man alles logisch sagen, gibt es auch Untersuchungen, das ist unglaublich. Es gibt keinen Mensch, über den so viele Universitäten benannt wird. Jeder Satz, den Jesus gesprochen hat, gibt es zig Doktorarbeiten zu jedem Satz. Das ist absolut übernatürlich, dass die Worte von Jesus werden jeden Tag von ungefähr 1 Milliarde Menschen gelesen, die sich danach ausrichten, die von sich behaupten, diese Worte geben meinem Leben Kraft. 1 Milliarde Menschen an diesem Tag. Das ist absolut Hammer. Und doch ist es so, dass das für andere noch nicht der Zugang ist, weil sie Menschen brauchen, die sagen, schau mal, für mich war die Brücke so, in diesem Bereich das zu erleben. Ich habe hier ganz viel von der jungen Generation gelernt, unter anderem von einer meiner Töchter. Die lebt in einer Wohngemeinschaft in München mit 7, 8, 9 Leuten. Und dann sagte sie zu den, da hat sich jetzt einer taufen lassen im ICF, finde ich gut. Eine kam auch zum Glauben und so. Und die kommen fast alle mit in den Gottesdienst, das ist krass. Ja, Studenten, wenn du sagst, hey, du kannst dich mit denen hinsetzen, meine Frau bringt einen Kuchen mit, da haben die so eine WhatsApp-Gruppe, Kuchen ist da, dann hocken die da alle da, dann hocken die da, Studenten. Da kannst du, jetzt heute, wir leben in der Metamoderne, kannst du sofort einsteigen und sagen, ey, wisst ihr, was mich interessieren wird? Mich interessiert jetzt mal, wer Jesus Christus für euch ist. Dann legen die voll los, jetzt bist du voll drin. Da ist nichts komisch, die sind voll da. Und meine Tochter sagt Folgendes zu denen, die sagt, wenn ihr wissen wollt, wie das ist, mit Gott zu leben, kannst du mich fragen. Das ist ein Christ. Wenn du ein Christ sein willst, dann bist du das. Wenn du wissen willst, wie das ist mit, ich bin null perfekt. Das ist nicht der Punkt. Ich vertrete nicht eine Moral der Perfektion, die ich irgendwie versuche, krampfhaft zu leben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich lebe selber aus der Gnade in einer Beziehung zu Gott und ich kann dir erzählen, wie diese Beziehung ist. Und wenn du was davon wissen willst, dann frag mich. Und es hat eine große Wirksamkeit. Du kannst mit Gott in Beziehung treten. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, der Zeit halber. Ihr kennt vielleicht hier die Leute. Kommt ihr da drauf, wer was ist? Kriegt ihr die drauf so? Da links, der da? Friedrich Nietzsche, ja? Hier? Feuerbach, sehr gut. Hier? Karl Marx? Ja, sehr gut. Hey, ihr habt's drauf, ja? Alle drauf, ja? Ich kann jetzt nicht darauf eingehen, aber man kann sehr deutlich bei diesen 4 Leuten, die größten Religionskritiker, was die 4 zusammengetragen haben, da gab es in den letzten 50 bis 100 Jahren nicht wirklich was Neues. Das ist auch krass. Wir denken ja immer, wir sind so super sexy mit neuen Gedanken, kannst ganz vergessen. Was die 4 gesagt haben, das sind so ausgefeilte Gedankengebäude gewesen, wo uns bis heute im Mark und Bein treffen. Und unsere Politik und unser Denken unglaublich stark bestimmen. Ja, das ist also sehr, sehr. Und jetzt ist aber Folgendes interessant. Ich nehme jetzt nochmal Friedrich Nietzsche raus. Das sind eigentlich Menschen, die wahrnehmen, dass Gott gibt und dann überlegen, wie kann ich vor dem fliehen? Ich kenne ganz bekannte Friedrich-Nietzsche-Forscher, also Professoren und Professoren, die nichts anderes machen, als Friedrich-Nietzsche zu erforschen. Und Friedrich Nietzsche sagt ja, man sagt, er ist Nihilist und Atheist und so weiter. Das stimmt ja auch irgendwo, aber das geht viel tiefer. Denn Friedrich Nietzsche sagt, wenn es Gott gibt, wie hielt ich's aus, selbst nicht Gott zu sein? Versteht ihr, wo die Spur läuft? Also, wenn du weißt, es gibt Gott, dann musst du anerkennen, dass du es nicht bist. Wir haben in uns Menschen einen enormen Fluchtmechanismus, nicht zum lebendigen Gott kommen zu wollen. Das ist ganz interessant. Dann konstruieren wir, das ist dann Feuerbach, wir konstruieren unsere Wünsche und Vorstellungen in etwas hinein, aber das ist nicht der lebendige Gott. Denn der lebendige Gott, mit dem du sprichst, der hat eine eigene Meinung, der du dich anschließen musst. Ich bin verheiratet seit über 30 Jahren und meine Frau hat eine eigene Meinung. Da muss ich mich zwar nicht immer anschließen, aber das ist ein lebendiges, eigenständiges, anderes Wesen. Die kann ich nicht mein ganzes Zeug da rein konstruieren und sagen, ja immer, was ich eigentlich will. Das ist genau das, was meine Frau sagt. Das ist manchmal ein bisschen so im Kirchenmodus drin. Plötzlich ist dann Gott auch Bi und Homo und LGBT. Alles ist er plötzlich, ja. Aber Gott ist der, der er offenbart, der er ist. Und das ist gar nicht so einfach, ob wir das wirklich wollen. Wir wollen, wie sagte mal Manfred Lütz, sturmfreie Bude haben. Das ist schon in uns drin, also in mir voll. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Jetzt kommt plötzlich jemand, der einen Raum betritt, wo du weißt, wenn es Gott wirklich gibt, er den Raum meines Lebens betritt, den Raum der Welt betritt, den Raum der Ewigkeit betritt, den Raum betritt, wo ich dann mal in der Ewigkeit sein werde, und er ist dann die alles bestimmende Macht, dann weiß ich, ich muss mich ihm zuordnen. Das ist gar nicht so einfach. Mein Bruder, der 8 Jahre älter ist, der zum Glauben kam, hat mit 50 kam zum Glauben, sich für Jesus entschieden. Soziologe gewesen, sehr durchdacht gewesen und so alles. Da hat er zu mir gesagt, weißt du Stefan, es ist schon wirklich demütigend zuzugeben, wenn du dich frei und offen gegen Gott so geäußert hast, dass du dich in allen zentralen Punkten des Lebens getäuscht hast. Das ist schon wirklich heftig. Das ist eine fette Sache. Das ist nicht so einfach, jetzt kam, ich war 17, ja, da ist es noch nicht so. Aber wenn du dann über Jahrzehnte, versteht, was ich meine. Deswegen, du kannst mit Gott in Beziehung treten, ist für viele ein Sprung in etwas hinein, was sie enorm herausfordert und wo wir ihnen auch helfen müssen, diesen Sprung zu gehen. Das ist, kannst es leider nicht weiter. Du kannst mit Gott in Beziehung treten. Ich mag dieses Zitat von Max Planck, ist einer der führenden Physiker, kurz zu den Top 5 der Welt. Und Max Planck sagte mal in Bezug auf, zitiere es mal frei, um es zügiger zu machen. Für den besinnlichen Menschen gibt es nur zwei Möglichkeiten, oder du willst es fotografieren, dann habe ich es hier. Für den besinnlichen Menschen gibt es nur zwei Möglichkeiten in Bezug auf Gott, entweder angstvolle Leugnung oder ehrfurchtsvolle Hingabe. Meine Lieben, dieses Zitat, als ich das gehört habe, sagte, das kann doch gar nicht sein, dass es Max Planck gesagt hat, gibt es übrigens auf YouTube, wo er das Original spricht. Ich habe ganz viele Freunde, die Naturwissenschaftler sind, als sie das Zitat gehört haben, die umgedacht. Weil das Max Planck sagt. Wenn ich sagen würde, das sagt irgendein bekannter Prediger, sagen die, ist für mich nicht relevant. Versteht ihr, wir müssen auch Referenzgrößen reinnehmen manchmal, wo die Menschen sagen, oh, das kann sein, dass der das gesagt hat, nachdem es in 80 Universitäten und Hochschulen allein in Deutschland benannt, Max-Planck-Institute. Das ist schon richtig, richtig interessant. Du hast einen Mentor, ihr seht hier dieses bekannte Bild von Odysseus mit dem Mentor, also wo Odysseus sagt zu seinem Freund, der hieß Mentor, Mentor, hier gebe ich, vertraue ich dir meinen Sohn an, ich bin auf der Reise und während ich weg bin, bitte sei väterlich zu ihm. Daher kommt der Begriff Mentor und ihr wisst, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, Johannes 14, Vers 26, der Beistand der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird es euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Peter Sloterdijk, einer der berühmtesten Philosophen, bekanntesten Philosophen in dem philosophischen Elite, gehört dazu, den viele sagen, ist der größte Philosoph in Deutschland. Peter Sloterdijk hat ein zweiseitiges Interview gegeben bei uns in der Zeitung über den Heiligen Geist. Und da sagte er, im Grunde genommen, hat mit Christsein kein Christ, aber er merkt was. Er hat gesagt, im Grunde genommen ist das, was der Heilige Geist, wie er in der Bibel beschrieben wird, wir bräuchten Menschen, die das, was dort passiert, mit dem Heiligen Geist in unser Leben übersetzen. Wie sagt er es? Er sagt es noch viel schöner, wie ich es jetzt gemacht habe. Also, Autor. Die unerforschten Mittel des Pfingstwunders müssten wir für unsere heutige Gesellschaft, um weiterzukommen, erforschen und wahrnehmen. Jetzt müsstest du, Mo, hingehen als Christ und sagen, die sind nicht unerforscht, die Mittel des Pfingstwunders, sondern ich weiß nicht, wie lange du Christ bist, ich erforsche sie schon seit Jahrzehnten und ich lebe und erlebe das, was es bedeutet, mit dem Geist Gottes zu leben. Da müssten wir in einer Gesellschaft, die danach schon fragt, hingehen und sagen, wir haben hier eine Beziehung zum Heiligen Geist und wir können euch sagen, was das bedeutet. Und ich komme zum letzten Punkt. Du wirst dich einmal vor Gott verantworten müssen. Jeder Mensch muss sterben, danach aber das Gericht. Gericht heißt, dass Gott es richten wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Evangelium nicht verniedlichen im Sinne, alles wird irgendwie ganz easy gut, Gott ist überall immer gnädig, wird alles durchstreicheln und so. Damit verlieren wir die Dynamik der frohen Botschaft. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wahrzunehmen, wir werden uns einmal vor Gott verantworten müssen. Ich war mal in einem Kreis eingeladen unter Politikern zu dem Thema, welcher Wert ist wertvoll? Dann habe ich so den Satz nebenbei erwähnt, es wird einmal eine Zeit kommen, wo der Vorhang hinweggezogen wird und dann werden wir alle vor Gott stehen und müssen uns vor Gott verantworten. Und der amtshöchste Politiker kam nach dem Vortrag auf mich zu und hat gesagt, dürfte ich Sie ans Auto begleiten? Normalerweise begleitet man den Politiker ans Auto. Okay, dürfte ich Sie ans Auto begleiten? Da habe ich gesagt, ja, okay. Und er hat gesagt, wissen Sie, wo Sie das gesagt haben? Ich darf das gar nicht sagen. Wir leben hier im katholischen Kontext. Wenn ich sage, ich glaube das alles gar nicht, werde ich ja gar nicht mehr gewählt. In unserem Kontext war das damals noch so. Aber wo Sie das gesagt haben, habe ich gemerkt, das hat mich berührt. Irgendwo habe ich gemerkt, das stimmt. Ich werde mich einmal vor Gott verantworten müssen. Glauben Sie das wirklich, dass das so sein wird? Da habe ich ihm gesagt, ich glaube es nicht, dass es so sein wird. Es wird so sein. Und Sie können sich jetzt schon darauf vorbereiten. Und da gibt es eine sehr wichtige und gute Vorbereitung. Und da habe ich ihm das Evangelium erzählt, was es bedeutet, mit Jesus Christus versöhnt zu sein, mit Gott zu leben. Ich hätte nie für möglich gehalten, wie viele Führungskräfte, die durchaus bekannt sind, unter vier Augen genau diese Frage stellen. Und es geht noch weiter, Nicht-Christen. Und wenn ich denen sage, ach Gott, es wird alles gut werden, dann wissen die, dass es eine Lüge ist. Das spüren die. Und wenn ich ihnen sage, ich habe einen ganz bekannten Politiker, der hat gesagt, wir haben damals bei der Wiedervereinigung, habe ich zentral mit dafür gestimmt, bei Sachen, wo ich weiß, die waren absolut daneben und die waren schlecht und falsch, was soll ich tun? Da habe ich dem damals gesagt, dem Politiker, ja, man muss manchmal Kompromisse schließen, bin dann wieder gegangen. Und dann sagt Gott zu mir, nein. Das kannst du so nicht sagen. Du musst dem sagen, das war Schuld und Sünde, aber es gibt Vergebung. Das ist die biblische Botschaft. Nicht sagen, oh, passt schon. Nein. Und dann habe ich monatelang rumgemacht, dann habe ich ihm geschrieben und dann ist die Beziehung erst zu ihm gekommen. Dann hat er mir gesagt, danke, dass Sie mir das schreiben. Ich nehme wahr, dass das Wahrheit ist und das ist das, was ich brauche. Also du mit deinem Mist, du mit deinen Schuld, du mit deinem Unvollkommenheit, ich, wir alle als Menschen, dass wir wissen dürfen, es gibt eine Versöhnung, dass wir in der Ewigkeit vor Gott bestehen können, dass es einen Gott gibt, der die Dinge auch richten wird, also ausrichten, aber auch richten wird, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Deswegen hier zum Schluss, ihr habt diese sieben Punkte. Ich habe versucht, ein paar Dinge aufleuchten zu lassen innerhalb von diesen sieben Punkten. Ich weiß, ich stehe da in dem inneren größten Konflikt. Zu jedem Punkt hätte man da noch viel, viel mehr sagen können. Ich will euch aber Folgendes dazu sagen. Wenn ihr diese sieben Punkte anschaut, wenn ihr mit Menschen sprecht und du hast das Herz, Kirche für Siegen zu sein, dann bist du nur Kirche für Siegen, wenn die Botschaft des Evangeliums für die Menschen in Siegen auch ankommt. Was für die Menschen, wo die gerade momentan stehen, das ist sehr unterschiedlich. Ihr seht diese sieben Punkte. Manche fragen sich, gibt es überhaupt einen Gott? Steigen so ein. Manche fragen sich, glaubst du wirklich, dass es eine Lösung gibt, die mehr ist, als wir Menschen selber hinbringen? Manche sagen, was, du glaubst wirklich an eine Inspiration, dass es einen Geist Gottes gibt, der dich begleitet in deinem Leben? Das ist ja eine Hammer-Aussage, wenn man sich das überlegt. Wir behaupten, ein Geist lebt in uns, ein Heiliger Geist. Ja, man muss sich das mal vorstellen, in der Postmoderne. Das ist wirklich, das ist metamodern, das ist auch schon nach der Postmoderne. Wir sind wirklich, das meine ich ganz im Ernst, das ist voll in. Ja, das ist sowas, so eine Aussage. Und du glaubst, dass es jemanden gibt, bei dem er in der Ewigkeit mal sein wird, der die Gerechtigkeit schaffen wird, der die Dinge ausrichten wird, der Vater im Himmel ist, bei dem du sein kannst und verankern kannst, bei dem du Heimat hast. Das Wort Vater heißt übrigens wahrscheinlich V-A-T-E-R, Vater, der im Haus ist. Der im Haus ist. Weil der, wenn er nicht mehr im Haus ist, der die Identität gibt, wenn der nicht mehr da ist, dann zerfällt alles. Das erleben wir jetzt. Der Vater ist der, der die Dinge hält. Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter der Schöpfung. Und deswegen, da kannst du an so vielen Dingen anknüpfen. Und ich bitte jetzt noch Gott um die Inspiration, dass du in deinem Leben, wo du unterwegs bist, mit Freude den einen oder anderen Punkt da für dich entdeckst und wahrnimmst und erkennen kannst, bin ich eigentlich hier im Zentrum dieser Aussagen? Oder spreche ich mit den Leuten über irgendwelche Dinge, ja, die unsere Kirche ist wichtig und was weiß ich, aber eigentlich ist es nicht das Zentrum. Versteht ihr, was ich meine? Um was es wirklich geht, um Menschen eine Chance zu geben, Licht und Salz zu entdecken. Und du denkst vielleicht, boah, das kann ich nicht, das bin ich nicht, das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht, das bist du. Es ist in dir. Und wenn du merkst, wie Gott dich gebraucht, dann wirst du merken, mein Leben als Christ macht richtig Sinn. Das macht richtig Sinn. Und mein Leben als Christ hier in dieser Church zu sein, das macht richtig Sinn. Und unser Miteinander, eine Kirche zu sein für die Menschen, für Siegen, in diesem Sinne des Evangeliums, das macht richtig Sinn. Und dafür möchte ich jetzt noch für euch beten. Vater, ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen. Und Gott, der Vater, sieht dich und er weiß genau, wo du stehst. Und ich möchte dich segnen mit dem, dass du für dich das, was dich jetzt angesprochen hat, für dich nimmst, wo du merkst, das waren jetzt nicht nur irgendwie Menschenworte, sondern da hat Gott in dein Herz hineingesprochen. Und ich bete für dich, dass das sich freisetzt, dass die gute Saat seines Wortes aufgeht. Und ich bete auch für dich um Bewahrung deines Herzens, dich nicht an Dingen festzumachen, die dich ablenken wollen, die dich irritieren wollen, die dein Herz vollstopfen wollen mit Dingen, die toxisch sind, die giftig sind, die dein Herz in Verzagtheit bringen. Und ich bete, dass auch deine Gedankenwelt des Glaubens, des Vertrauens, des Denkens geöffnet wird, dass du siehst, hey, es gibt plausible, logische, klare Gründe für die Tatsache, dass es einen Gott gibt, den wir in der Schöpfung erkennen können, in der Natur erkennen, in der Brillanz seiner Vielfältigkeit. Es gibt die Möglichkeit, mit diesem Gott in Kontakt zu treten. Es gibt das Böse, aber das Böse ist überwunden. Es gibt eine Erlösung. Es gibt einen Mentor. Und es gibt die Ewigkeit, wo ich in der Versöhnung mit Gott mich freuen darf, dass die Ewigkeit kein Untergang ist, sondern Heimgang. Und ich segne dich mit der Freude des Entdeckens, was es für dich bedeutet und euch, für euch als Church, als Kirche, eine Kirche zu sein für sie. Danke dir dafür, Herr. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.